Ja, erstmal schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Mein Name ist Mirko, ich bin Teil der Obstsalzboom Wegbegleiter und ja, ich unterstütze gemeinsam mit Lisa bei uns aus dem Team den heutigen Online-Dialog und ja, ich freue mich, dass wir ins Gespräch gehen werden. Bevor wir das tun, wollen wir euch gerne dazu einladen, weil das auch bei uns sich einfach in den letzten Jahren so etabliert hat, dass wir einfach eine Minute gemeinsam still sind, bevor wir weitermachen. Also macht gerne nochmal den Bildschirm aus, Ton aus. Ich glaube, Ton ist sowieso aus und dann sehen wir uns in einer Minute wieder. Gut, danke euch vielmals. Und wenn ihr noch nicht die Gelegenheit hattet, heute eine Minute in die Stille zu gehen, dann freue ich mich, dass wir euch damit jetzt das Geschenk machen konnten. Ja, also wir freuen uns sehr, dass wir heute uns ja wiedersehen, also viele bekannte Gesichter sehen und sicherlich auch der ein oder andere auch neu mit dabei. Wir haben ja schon in der Vergangenheit immer regelmäßig diesen Dialog zu ganz unterschiedlichen Themen, die uns eben in einer Zeit beschäftigen, auch durchgeführt. Und Bodo und ich haben uns eben kürzlich überlegt, dass wir das gerne wieder anstoßen möchten, weil wir eben ja wunderbare Erfahrungen auch in der Vergangenheit damit gemacht haben. Wie läuft das Ganze ab? Bodo und ich werden gleich zu einem Thema miteinander ins Gespräch gehen, wozu wir eben auch ein paar Fragen vorbereitet haben und dann eben in einen Dialog gehen, um sagen, zu einem Thema auch ja ein paar Erkenntnisse im Gespräch auch zu gewinnen. Und gleichzeitig wollen wir das interaktiv gestalten. Das heißt, wir laden euch herzlich dazu ein, auch euch mit einzubringen, zum Beispiel indem ihr Fragen stellt und dafür idealerweise die Handheben-Funktion nutzt. Das heißt, wenn es so sein sollte, dass sich bei euch eine Frage ergibt zu dem, was ihr gehört habt, dann schauen wir eben zwischendurch, dass wir euch die Möglichkeit geben, die Frage einzubringen. Und insbesondere so zum Ende hin, so ich sag mal, die letzten 15 Minuten werden wir in jedem Fall dann auch noch Raum dafür geben, dass ihr die Frage stellen könnt. Wir zeichnen auch auf, weil es uns auch wichtig ist, das hinterher auch bereitstellen zu können. Das heißt, einfach, wenn ihr später euch einbringt, nur dass ihr wisst, wir zeichnen auf und werden das dann später auch in unserem Podcast-Kanal noch zur Verfügung stellen. Ja, und so ein bisschen als Einstieg, wir haben uns das Thema für die Online-Dialoge so grundsätzlich in diesem Jahr heißt Leben, Freiheit und Verantwortung. Und da gibt es ja nun ganz unterschiedliche Perspektiven drauf. Ja, einmal mit Blick auf die eigene Persönlichkeit, mit Blick aufs Unternehmen, aber sicherlich auch mit Blick auf ja, die gesellschaftliche Relevanz. Und ja, wir wollen uns heute eben speziell mit dem Thema Selbstführung im Kontext von Leben, Freiheit und Verantwortung beschäftigen. Und damit möchte ich auch jetzt den Dialog eröffnen, lieber Bodo, und vielleicht erstmal so auch in deine Richtung fragen, was hat denn dich auch dazu geführt, eigentlich diese drei Dinge, Leben, Freiheit, Verantwortung, so in einen inneren Zusammenhang zu stellen?
Oh, ich glaube, das ist Ausdruck eines längeren Entwicklungsprozesses, der natürlich immer auch im Kontext der Entwicklung unserer Gesellschaft geschieht. Der Begriff der Verantwortung ist mir ganz besonders im letzten Jahr nochmal bewusst geworden, bei der Arbeit mit der Polizei. Und zwar arbeite ich ja an der einen oder anderen Stelle mit der Polizei zusammen. Da geht es dann um Führungsthemen und auch kulturelle Themen. Und die Polizei versteht sich als Organ, das sich für die Sicherung der Demokratie einsetzt. Und wenn wir über das Thema Demokratie sprechen, dann sprechen wir natürlich auch sehr schnell über die aktuelle weltpolitische Lage, die Tendenzen, die wir hier und dort erkennen. Und das ist natürlich erstmal sehr weit entfernt von der Selbstführung, aber die haben Einfluss auf das Thema Selbstführung. Und die Frage, die dort im Raum stand, war, wie sieht denn das überhaupt aus, wenn jetzt zum Beispiel eine Regierung eine Regierung entsteht, die jetzt nicht mehr so für die Demokratie steht. Was bedeutet das für die Polizei? Und daraus entstand dann so der Anspruch, ja, was können wir denn dafür tun, die Demokratie zu sichern? Und dann haben wir darüber abgeleitet, was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass Demokratie funktionieren kann? Was ist denn das Fundament, auf dem Demokratie wachsen kann, bewahrt werden kann, entstehen kann? Und dann sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass ein wesentlicher Baustein dieses Fundaments unserer Demokratie die Bereitschaft ist, eigenverantwortlich zu handeln. Also nicht andere dafür verantwortlich zu machen, meine Probleme zu lösen, sondern eben selbst die Herausforderungen des Lebens zu meistern und dort selbst in die Verantwortung zu gehen. Und da möchte ich direkt ein Beispiel geben, was das so deutlich für mich gemacht hat vor kurzem. Und da sind wir auch immer noch nicht bei dem Thema Selbstführung. Aber ich glaube, das lässt sich dann sehr schnell daraus ableiten. Ich saß in einem Krankenhaus in Westerstedt, im Bundeswehrkrankenhaus, im Wartebereich. Und dann sah ich einen Heizungsmonteur, der dort eine große Heizung auf einem Hubwagen transportierte. Er stand mit dieser Heizung und dem Hubwagen vor dem Fahrstuhl. Aus diesem Fahrstuhl heraus trat, nachdem sich die Tür geöffnet hat, ein Mensch mit geistiger Behinderung, offensichtlich ein Mitarbeiter des Krankenhauses, mit einem großen Packwagen, auf dem Pakete mit medizinischem Gerät transportiert werden sollte. Unmittelbar nachdem die Tür sich öffnete, rollte er damit heraus. Kurze Zeit später wollte der Heizungsmonteur mit seiner breiten Heizung in den Fahrstuhl hineingehen oder rollen. Die Tür ging zu, die Heizung krachte mit großem Getöse zu Boden. Es dauerte nicht den Bruchteil einer Sekunde, da wendete sich dieser Heizungsmonteur diesem Mitarbeiter des Krankenhauses zu und sagte zu ihm: Wieso bist du so langsam ausgestiegen? Und das ist für mich so ein ganz klassisches im operativen immer wieder stattfindendes und erkennbares Bild, dass Menschen dort in dieser Situation der Heizungsmonteur nicht dazu bereit oder in der Lage war, in die Verantwortung zu gehen, was ihm dort widerfahren ist, sondern er brauchte an dieser Stelle irgendjemanden oder etwas, was diesen Unfall, wenn man so will, entschuldigt. Und solange wir Menschen sehen in unserer Gesellschaft, die nicht dazu bereit sind, eben selbst in die Verantwortung zu gehen, wird es natürlich sehr schwer mit der Fragestellung, die wir dort hatten. Und dann war die Fragestellung, wie gelingt es uns denn, Menschen aus dieser Opferrolle heraus in die Eigenverantwortung zu führen? Und da gibt es verschiedene Ebenen. Da gibt es einmal die Führung innerhalb eines Unternehmens. Das ist der spätere Teil unserer Dialoge. Aber allen voran natürlich die Selbstführung. Also wie gelingt es mir denn selbst, Verantwortung für das Leben zu übernehmen, denn die Verantwortung ist ja die kleine Schwester der Freiheit. Wir wünschen uns Freiheit, viele von uns wünschen sich Freiheit, ein Leben in Freiheit, aber die Voraussetzung dafür, dieses Leben in Freiheit wirklich leben zu können, ist die Bereitschaft, auch in die Verantwortung zu gehen, als ein Teil. Der zweite Teil ist, Vertrauen in das Leben zu finden. Und da sind wir eigentlich schon mitten in dem Thema Leben, Freiheit, Verantwortung. Also ein Leben in Freiheit setzt voraus, die Bereitschaft voraus, in Verantwortung zu gehen und Vertrauen in das Leben zu finden. Und die Frage ist ja, wie geht das?
Okay, danke
Oder
dir.
wie könnte das gehen?
Ja, gut, also wenn du über Verantwortung sprichst, dann sind wir ja auch schnell beim Thema Führung. Ja, und du hast ja auch selber schon über Selbstführung gesprochen. Warum beginnt denn bei dir, also viele, wenn wir über Führung sprechen, denken natürlich viele ans Unternehmen, aber warum beginnt denn für dich Führung nicht im Unternehmen, sondern beim einzelnen Menschen?
Ja, ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ist eigentlich sehr, sehr essentiell. Du sprichst den Menschen an und nicht die Person. Also wir sprechen erstmal den Menschen an und der Mensch ist Mensch. Egal, was er tut, wie er drauf ist, wie er aussieht, er ist erstmal Mensch. Und die Frage ist ja, wie wird aus dem Menschen eine Person? Und aus dem Mensch, wie wird eine Person, indem dieser Mensch Antworten findet auf die Fragen, die ihm das Leben stellt und die Gesellschaft stellt. Also ich finde für mich ganz persönlich Antworten auf eine bestimmte Situation. Also das Leben stellt mir Fragen, ein Mensch stellt mir Fragen und je nachdem, wie und welche Erfahrung ich gemacht habe, wie ich mich entwickelt habe, wie ich domestiziert worden bin, in welches Land ich hineingeboren worden bin, in welche Familie, in welche Zeit, in welche Epoche, ja, finde ich dann Antworten auf diese Frage. Und so wird aus dem Mensch eine Person, Persona. Das ist das, was durch den Menschen hindurch klingt, so wie wir ursprünglich gemeint sind. Und bei der Selbstführung geht es schon, glaube ich, schon ein Stück weit daraus, sich diese Antworten bewusst zu werden. Also wer bin ich denn überhaupt? Und was kann ich? Und wofür stehe ich gerne auf? Wofür lohnt es sich aufzustehen? Letztendlich geht es darum, bei der Selbstführung herauszufinden, wer ich wirklich, wirklich bin. Und wenn ich herausgefunden habe, wer ich wirklich, wirklich bin, wofür es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen, wir können 10 Stunden schlafen, aber wenn wir keinen Grund haben, aufzustehen, dann werden wir auch jemand krank. Ja, also was ist denn der Grund, für den ich aufstehe? Was sind denn meine Stärken? Was ist denn meine Persönlichkeit? Was sind meine Talente? Was sind meine Schwächen? Das einfach herauszufinden. Und wenn ich das mir dessen gewahr geworden bin, dann habe ich auch die Möglichkeit und die Voraussetzung dafür, eine Haltung zu entwickeln, etwas, was mich hält, zu mir zu stehen und dann auch natürlich mich zu positionieren und in die Verantwortung zu gehen, Antworten auf die Fragen zu finden, die mir das Leben stellt.
Okay. Und du hast ja auch gerade schon über die Differenzierung zwischen Mensch und auch Rolle gesprochen. Ja, wie können wir uns denn sagen, dessen auch bewusst werden? Also wann bin ich in einer Rolle? Ja, und wann bin ich wirklich so, wie ich bin? Ja, also wie können wir damit umgehen?
Also ich glaube, so vom Begrifflichen her, Mensch und Rolle gibt es, glaube ich, etwas sehr Essentielles, was uns das sehr leicht macht zu unterscheiden. Wir sind Menschen und wir haben eine Rolle. Ja, und das, was wir sind, ist ja das, was uns alle miteinander verbindet. Und das, was wir haben, haben wir ja bekommen oder für das haben wir uns entschieden. Zum Beispiel für die Rolle des Vaters. Ja, ich werde Vater. Dann habe ich auch die Rolle des Vaters. Aber das Haben kann auch eine Meinung sein. Ja, also die Meinung entsteht ja durch das, was wir bekommen haben. Zum Beispiel etwas, was wir in der Zeitung gelesen haben. Und das, was wir sind, ist das, was uns miteinander verbindet. Und das, was wir haben, ist auch häufig das, was uns voneinander trennt. Das kann eine Religion sein, das kann eine Staatsangehörigkeit sein, das kann eine Tradition sein, aber das können auch Rollen sein. Ne? Die Menschen treffen in unterschiedlichen Rollen aufeinander und wir können in eine Rolle hineinschlüpfen und auch wieder herausschlüpfen. Wir haben das im Unternehmenskontext auch gerade besprochen. Da ging es um Position und Funktion. Und wir haben uns dafür entschieden, nee, ein Mensch kann ja ganz unterschiedliche Rollen einnehmen. Wenn ich gefragt werde, wer bin ich? Oder ja, dann sage ich ganz gerne, für meine Frau bin ich der Ehemann, für meine Kinder bin ich der Vater, für meine Mutter der Sohn. Also ich nehme ja ganz unterschiedliche Rollen ein. Und ich glaube, dass das eine entscheidende Rolle können wir annehmen und können wir auch wieder abgeben. Aber das Menschsein, wir sind Menschen, das kann ich nicht abgeben. Das wird so sein. Das wird auch immer so sein, egal wie ich mich verhalte, welche Meinung ich habe. Ich bin ein Mensch und ich habe eine Rolle.
Okay.
Und
Und
ich kann mir auch die Frage stellen, ob ich mit der Rolle, die ich habe, einverstanden bin. Ja, das ist ja wie mit einem Gedanken. Wir kennen das ja, im Umgang mit den Gedanken. Ich bin nicht verantwortlich. für den Gedanken, der entsteht, aber verantwortlich dafür, wie ich mit diesem Gedanken umgehe. Und wenn ich jetzt einen Gedanken erkenne in mir und ich das Gefühl habe, Mensch, das ist aber jetzt ein doofer Gedanke, weil es vielleicht ist, ich überfahre jetzt diesen Hund dort. Der Gedanke ist einfach da, weil da gerade der Hund auf der Straße läuft. Dann kann ich ja die bewusste Entscheidung treffen, okay, identifiziere ich mich jetzt mit dem Gedanken und bin einverstanden mit ihm oder sage ich, nee, mit dem Gedanken bin ich nicht einverstanden, ich lasse es lieber sein.
Ja, okay. Also du hast ja jetzt über Rollen gesprochen und auch vorhin schon über Opferrolle gesprochen, auch mit Blick auf das Thema Verantwortung. Und ich denke, viele von uns hier in dieser Runde kennen das auch, ich auch, dass wir ja immer auch wieder Menschen begegnen, die gerne andere dafür verantwortlich machen, wie es ihnen selber geht, ja, wie auch immer sie in diese Situation gekommen sind. Woran erkennst du denn, dass ein Mensch oder vielleicht auch du selbst mal in einer Opferhaltung feststeckst?
Also ich glaube, unsere Sprache verrät uns. Ich glaube, das ist, glaube ich, so, dass für mich, ohne dass jemand etwas zu tun braucht, auch ich nicht. Ich kann ja auch meine Sprache beobachten, wie ich spreche, aber ich beobachte oder höre auch, wie andere Menschen sprechen. Und das für mich am weitest verbreitesten Symptom der Opferrolle ist das unbestimmte Personalpronomen Mann. Und zwar in dem Moment, wenn ich mich selbst meine. Das kennen wir vielleicht so vom Ländlichen, du kommst in irgendein Dorf und dann geht es dort so um Gepflogenheiten und dann höre ich, ja, hier macht man das so. Und wenn man das so macht, dann ist das in Ordnung, dann ist das akzeptiert, dann ist das okay. Ob das jetzt gesetzlich okay ist, spielt das eine ganz andere Rolle, aber hier macht man das so. Also ich stelle mein eigenes Handeln unter den Deckmantel einer Gesellschaft und entschuldige mein vielleicht nicht ordnungsgemäßes Verhalten entschuldige ich mit dem Verhalten einer ganzen Gesellschaft. Das ist ja vor 80 Jahren entstanden. Ich habe in meinen Büchern hinten, da gibt es das Wörterbuch eines Unmenschen. Dort werden die Reden auch aus der Nazizeit nochmal so analysiert und das unbestimmte Personalpronomen wurde ja systematisch inszeniert, auch in der Öffentlichkeit, um Menschen von sich selbst zu entfremden und sie gefügiger zu machen. Wenn man das so macht, dann macht man das so, dann entstehen halt Gräueltaten, ohne irgendwie große Schuldgefühle dabei zu empfinden, weil das ist normal, hier macht man das so. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wesentlicher Aspekt, den wir zumindest in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ich ganz vermehrt auch beobachte, dass wir über die Muttersprache, ne, wir leben ja, was wir erlebt haben, wir sprechen, was wir gesprochen haben, dass wir über die Muttersprache dieses unbestimmte Personalpronomen auch in die heutige Zeit hinein kultiviert haben. Und jedes Wort wirkt und wird Wirklichkeit. Das heißt, wenn ich also mich selbst leugne und das, was ich tue, unter den Deckmantel einer Gesellschaft stelle, dann bin ich eigentlich in der Opferrolle, weil man macht das so. Ich habe keine eigene Meinung. Ja, und das ist dann natürlich über die Sprache ganz häufig unbewusst zum Ausdruck gebracht. Das andere ist eben, wie erkenne ich das noch? Das ist dieses Beispiel von diesem Heizungsmonteur. Auch da dürfen wir, jeder von uns, sich dazu einladen, einmal einen Tag lang beobachtend durch unsere Gesellschaft, durch das gesellschaftliche Treiben sich zu bewegen und darauf zu achten, wo weisen denn Menschen im Alltag immer wieder die Schuld von sich? Nicht nur, indem sie das unbestimmte Personalpronomen Mann benutzen, wenn sie sich selbst meinen, sondern so dieses kleine Beispiel dieses Heizungsmonteurs, das es wahrscheinlich mehrere hunderttausend Mal pro Tag in ganz Deutschland geben wird, dass im Restaurant eine Fehlbestellung, ja, da hat meine Kollegin vielleicht etwas falsch verstanden. Ja, also das ist also ganz typisch, wir sind ja in der Hotellerie zu Hause, Gast beschwert sich und dann, oder irgendwas ist schiefgelaufen, ja, da hat meine Kollegin wahrscheinlich irgendwas falsch gestanden. Also wo weisen Menschen die Verantwortung von sich und Das ist, glaube ich, in Deutschland extrem kultiviert, weil wir sprechen ja auch von der German Angst. Und das ist ja das Gegenteil von Vertrauen auch. Also Angst, wer Angst hat, ist nicht frei. Wer Vertrauen hat, ist frei. Verantwortung, Freiheit, Leben. Dass es eben diese Angst gibt davor, sich schuldig zu machen. Vielleicht ist das auch was Traumatisches unserer Nation. Ja, die Angst davor, sich schuldig zu machen. Bevor ich schuldig mache, gebe ich lieber anderen die Schuld.
Ja. Eben gerade als du über das unbestimmte Personalpronomen gesprochen hast, musste ich auch an unser Obst als Bohm-Curriculum denken, was wir ja schon seit Jahren durchführen, mit vielen, ja, 100 Menschen, die wir schon dabei begleiten durften und wo ja das Thema Sprache auch eine elementare Rolle spielt. Und wenn du auch so an Entwicklungen zurückdenkst, die du auch wahrgenommen hast, so in den letzten Jahren, was glaubst du denn, was braucht es denn, um sich dann, wenn es mit Blick auf die Opferrolle, was braucht es denn, um sich aus dieser inneren Haltung herauszulösen? Also was kann dabei helfen?
Ich glaube, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Wege und wir bewegen uns ja schon mitten in der Selbstführung. Also nochmal vielleicht, was heißt Selbstführung auch in dem Zusammenhang, in dem wir uns jetzt gerade bewegen? Ich habe ja eine neue Rolle im Unternehmen eingenommen und habe dazu ein Desiderata geschrieben, wo es eben um die Entwicklung des Menschen an sich, frei seiner Rolle geht. Und dazu habe ich ja geschrieben, aus Liebe zur Weisheit in Demut. Also das Motiv ist Liebe. Auch bei der Selbstführung ist das Motiv Selbstliebe. Was heißt das? Was ist mein Verständnis davon oder was ich entwickeln durfte? Nicht die romantische Liebe, die brauchen wir alle, damit die Menschheit Fortbestand hat, auch in den nächsten 100 Jahren. Ohne die wird es nicht gehen. Aber die bedingungslose Liebe ist eigentlich eine Beziehung, in dem Fall zu mir, die ich dafür nutze, um mir meines Fühlen, Denkens und Handelns bewusst zu werden, um mir meines Selbst bewusst zu werden. Und das ist mit dem Ziel Weisheit gemeint. Also aus Liebe zur Weisheit heißt, dass ich mich täglich dafür einsetze, weiser zu werden, weiser im Sinne von, ich werde mir meines Selbst bewusst, meines Fühlens, meines Denkens, meines Handelns. Ich gewinne tiefe Einblicke, ja, in die Quelle meiner Gefühle, in die Quelle meiner Gedanken, in die Quelle auch meines Verhaltens. Ich sehe immer klarer, weshalb ich handle, wie ich handle. Also Bewusstheit zu entwickeln. Und dazu gehört eben auch eine ganz entscheidende Frage für mich mit Blick auf die Opferrolle, ist herauszufinden, wofür es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen. Ich gebe ja die Formel, die ich irgendwann mal für mich aufgestellt habe. Menschen gehen in die Verantwortung, wenn der Sinn dessen, wofür sie sich einsetzen, größer ist als die Angst, die sie davor haben. Ich will dieses Beispiel geben. Ich sitze jetzt hier in meinem Homeoffice, schaue in den Garten und dahinter ist ein See. Der ist jetzt leicht zugefroren. Im Moment, ja, würde ich weder rausgehen, noch würde ich das Eis des Sees betreten, weil ich Angst davor hätte, einzubrechen. Das macht keinen Sinn. Ja, ich sitze jetzt einfach und habe eine gute Zeit mit euch gemeinsam. Wenn jetzt die Kinder da draußen spielen würden und eines der Kinder würde auf das Eis gehen und einbrechen, dann wärt ihr mir in diesem Moment relativ egal. Ich würde raussprinten, auch wenn ich hier auf Unterhose sitzen würde, was ich nicht tue, würde raussprinten, mich auf das Eis begeben und versuchen, mein Kind zu retten. In dem Moment ist der Sinn dessen, wofür ich mich einsetze, größer als die Angst, die ich vor etwas habe, und ich übernehme dann Verantwortung. Und das ist eigentlich so dieses Bild, das uns sehr, sehr stark aus dieser Opferrolle herausführt, ist, dass ich ein Bewusstsein darüber habe oder entwickle, was denn das ist, was für mich wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, wesentlich ist, sinnvoll ist. Mit anderen Worten, das Stück Schokolade, für das ich sterben würde. Ja, wenn ich mit Teilnehmern im Kloster bin, dann gehen wir häufig, machen wir eine Klostertour und dann gehen wir in die sogenannte Krypta und an der Seite des Ganges zur Krypta gibt es die Legende der heiligen Felicitas. Das war eine Märtyrerin im 2. Jahrhundert, die gelebt hat und für ihren christlichen Glauben an den Pranger gestellt worden ist und sie und ihre 7 Kinder Abbitte leisten sollten und Brandopfer geben sollten. Und sie hat sich aber so dem Glauben an Gott verschrieben, dass sie nicht nur sich, sondern auch ihre Kinder ja dazu ermutigt hat, das nicht zu tun. Mit der Folge, dass diese Kinder vor ihren Augen 7 an der Zahl hingerichtet worden sind und sie selbst zum Schluss auch. So, das heißt, da war ihr etwas so wichtig, dass sie bereit wäre, dafür zu sterben oder das zu geben, was ihr total wichtig ist. Ich bin nur kein Freund vom Märtyrertod, ganz sicher nicht, aber das ist eigentlich ein ganz starker Ausdruck dafür, was ist denn das, was mir so wichtig ist, für das ich mich einsetzen möchte, dass ich bereit wäre, dafür auch Qualen zu durchleiden oder durch die Angst hindurchzugehen. Ein ganz anderes Beispiel kann ich nehmen im Kontext der Geburt. Ja, also ich werde nie ein Kind gebären und wahrscheinlich darf ich dankbar dafür sein, dass es so ist, weil ich es gar nicht aushalten könnte. Aber ich hatte diese Situation mit einer Teilnehmerin in einem Kurs, da haben wir über Angst gesprochen. Und das ist ja die Frage, was ist für mich ein so starkes Motiv, dass ich bereit bin, durch die Angst hindurchzugehen? Zum Beispiel auch durch die Angst davor, sich schuldig zu machen. Ich will einfach, es zieht mich dort in diese Richtung. Und dort haben wir das Wort Angst gehabt mit dem epistemologischen Zusammenhang Enge. Und Angst und Enge ist eins. Wenn ich Angst habe, wird es eng. Und der Benediktiner David Steindl Rast, der hat das Wort Enge in einem archaischen Bild dargestellt, nämlich den Geburtskanal. Also ich muss durch die Enge hindurch und dann erschließt sich mir eine neue Welt. Und da war eine Teilnehmerin, die in diesem Kontext sehr berührt war von diesem Bild der Geburt und der Angst, die mit der Geburt einhergeht, der Angst der Mutter vor den vielleicht nicht absehbaren Konsequenzen, vor den Gefahren, vor den Schmerzen, die da sind. Und diese Frau, die stand vor der Entscheidung, den wohlgesicherten Arbeitsplatz zu verlassen und sich selbstständig zu machen, um mit Kindern zu arbeiten, mit Schülern zu arbeiten. Und sie sagte, dieses Bild der Geburt, das wir besprochen haben, erinnerte sie an die Geburt ihres ersten Kindes, einer Tochter. Und sie sagte, sie hatte Angst. Sie wusste nicht, was auf sie zukommt. Sie hatte viel gehört. Schmerzen. Wie lange dauert das? 2 Stunden, 10 Stunden, 15 Stunden, gibt es Komplikationen. Also eine große Unsicherheit, der sie sich gegenüber sah. Aber abgesehen davon, dass sie keine andere Wahl hatte, sie hätte vielleicht eine Sektio, also einen Kaiserschnitt machen können, stand am Ende dieser Geburt etwas, was ihr unendlich wichtig war, nämlich ihre Tochter in den Armen zu halten. Und dieses Motiv, die Tochter, das Ziel, die Tochter in den Armen zu halten, hat sie sich eingelassen auf das Unvorhersehbare, das Schmerzhafte, auf das Ängstliche. Und ich glaube, das ist ein ganz starkes Bild. Dieser Ausweg aus der Opferrolle ist im Grunde genommen wie so eine Geburt. Das, was ich brauche, ist ein ganz starkes Ziel. Etwas, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen, was mir vielleicht so wichtig ist, wie für die werdende Mutter das Kind, das sie an die Brust legen darf. Und wenn ich das habe, dann gehe ich durch diese Angst hindurch und komme aus der Opferrolle heraus in die Eigenverantwortung.
Was glaubst du denn jetzt so aus deiner Erfahrung heraus, was auch die Grundvoraussetzung dafür ist, dass Menschen eben so ein Ziel für sich entwickeln, ja, also was ist denn ein Treiber, überhaupt den ersten Schritt in so einer Entwicklung zu gehen, ja, es ging ja auch um die Frage, sich aus dieser inneren Haltung heraus zu lösen, ja, du hast ja auch über das Thema Sinn gesprochen, ja? Also die Frage nach dem Sinn, sehr starker Treiber, die Kinder, die auf den See einbrechen, ja, das geborene Kind, ja, aber was ist sozusagen die Grundvoraussetzung, dass jemand jetzt den ersten Schritt geht. Ja, wir alle erleben ja immer wieder, wir können Menschen nicht verändern. Ja, das können wir nicht tun. Was ist deiner Erfahrung nach der erste Schritt?
Also Viktor Frankl spricht ja von der sogenannten apokalyptischen Wende. Eckhart Tolle hat das Zitat formuliert, Leid ist so lange erforderlich, bis das es nicht mehr erforderlich ist. Wahrscheinlich ist es das Leid, das wir irgendwann nicht mehr ertragen können, dafür verantwortlich, dass eine Entwicklung sich vollzieht. Ja, also wenn dieser Wandel noch nicht Einzug erhält, dann ist der Schmerz wahrscheinlich noch nicht zu groß. Das kann ich auch gesellschaftlich betrachten. Solange ich persönlich nicht betroffen bin, ja, warum sollte ich mich dann dafür einsetzen, dass das passiert? In den Staaten erleben wir das jetzt gerade ein bisschen anders. Ne? Wenn man mal beobachtet, den Robert Habeck, der ja in den Staaten viel unterwegs ist und die Situation beschreibt, wie sie im Oktober letzten Jahres war, wo so eine Resignation war und jetzt aus dieser Resignation eine extrem hohe Fokussierung und Energie geworden ist, doch sich ja gegen die Entwicklung zu stemmen, dann ist das eigentlich Ausdruck dessen. Also ich glaube, einer der ganz großen Treiber ist Leid. Also du weißt es ja aus eigener Erfahrung auch, ne? Du hast ja auch so ein paar Einschläge in deinem Leben gehabt und die haben dann wie so eine apokalyptische Wende dir dabei geholfen, dich darauf zu fokussieren, was energiespendend und lebensfördernd und lebenserfüllend ist und dich ein Stück weit herausholt oder auch mich in meiner Situation herausholt aus diesem Tal der manchmal negativen Emotionen, die wir erleben. Also die Frage ist einfach, und das habe ich mir tatsächlich aus der Regel des heiligen Benedikt so ein Stück weit herausgeholt, auch da gibt es eine Aussage, wer ist der Mensch, der das Leben liebt und schöne Tage zu sehen wünscht? Also haben wir wirklich diese Sehnsucht danach, dieses blühende Leben zu erleben, was jeder von uns erleben kann, unabhängig der Umstände, in denen wir uns bewegen. Und das ist so der positive Teil. Also die Sehnsucht nach dem guten Leben, aber nicht im Haben, sondern im Sein. Auf der anderen Seite das Leid, was ein großer Treiber sein kann, dafür wirklich etwas zu ändern. Und das erlebe ich ja auch, ne? Leid entsteht ja häufig auch, und das ist ja die zweite große Quelle. Wenn wir über Angst sprechen, sprechen wir über drei Quellen, die Angst vornehmlich nähren. Das ist die Angst vor Schuld, darüber haben wir gesprochen. Das ist die Angst vor Leid. Ja, das ist, wir wollen nicht leiden. Und die Angst vor dem Tod. Und wenn wir uns das aber mal genauer betrachten und wir permanent versuchen, vor Schuld, Leid und dem Tod zu fliehen, was in unserer Gesellschaft total präsent ist. Der Tod findet nicht mehr statt. Das ist in Indien ganz anders. Wir schieben den Tod aus unserem Bewusstsein. Wir uns aber dann bewusst darüber werden, dass es kein Leben ohne Leid, ohne Schuld und ohne Tod gibt, dann dürfen wir auch aufhören, permanent davor zu flüchten, sondern lernen, damit zu leben und es zu nutzen. Und gerade die Themen Leid, Schuld und auch der Tod helfen uns dabei, aus dieser Opferrolle heraus in die Eigenverantwortung zu finden.
Ja, ich habe gerade heute selber im Zusammenhang mit jemandem noch über die Heldenreise gesprochen, ja, was ich ja persönlich auch ganz schön, ein ganz schönes Bild in dem Zusammenhang finde. Und so habe ich es ja selber auch erlebt, die Krise, ja, als der stärkste Treiber. Das können manchmal kleine Krisen sein, es können große Krisen sein, die aber häufig dann auch zu stärksten Entwicklungen führen können. So mal angenommen, jetzt habe ich die Bereitschaft aufgebracht, mich mir meiner selbst zu stellen, was ja schon herausfordernd genug ist, würde ich gerne mal zum Thema Frieden, Freiheit, Verantwortung gerne kommen. Und du sagst ja, wer seinen inneren Frieden von äußeren Umständen abhängig macht, führt Krieg. Ja. Ja, mit sich und mit anderen. Wie bist du dazu gekommen, zu dieser Einsicht?
Das ist etwas, was ich aus einer eigenen Verletzung, die zu einem Treiber geworden ist, heraus für mich erkannt habe und nicht nur bei mir, sondern auch in meinem Umfeld beobachten durfte. Also mein Treiber, den ich immer wieder entdeckt habe und auf den ich immer wieder gestoßen bin, ist der Versuch, es allen recht zu machen. Es gibt ja verschiedene Treiber, sei perfekt, sei stark. Und bei mir war es der Versuch, es allen recht zu machen. Also Harmonie in vielleicht einem außerordentlichen Maß. Und das kennt die eine oder der andere für sich vielleicht auch. Harmonie als wichtiger Wert. Aber es gibt ja immer auch die Situation, da kippt so ein Wert. Und wenn dann dieser äußere Frieden zu Lasten eines inneren Krieges geht, dann habe ich natürlich ein Problem. Dann ist dieser Frieden im Außen brüchig, weil irgendwann platzt es aus mir heraus, weil ich es einfach nicht mehr ertragen kann. Und andersrum kann ich natürlich sagen, und das ist die andere Seite der Gefahr, ich kann natürlich einen inneren Frieden zu Lasten eines äußeren Krieges führen. Dann sage ich, du hast recht und ich meine Ruhe. Okay, dann habe ich es einmal umgedreht. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich beobachtet habe, dass es letztendlich darum geht, schon diesen inneren Frieden jenseits äußerer Faktoren zu entwickeln. Das heißt, und da kommen wir sehr schnell wieder zu dem Begriff der Liebe, aber auch zu dem Begriff der Vertrauen. Die Frage ist, wie ist das möglich? Wie kann ich einen inneren Frieden jenseits äußerer Faktoren für mich bewahren? Die Wüstenväter nennen das Heschida. In der ethischen Philosophie gibt es den Begriff der Eudaimonia. In der stoischen Philosophie Atraxia. Das ist also so ein Zustand, den wir auch als Glück beschreiben können. Und die Frage ist, wie können wir darauf stoßen? Und was ich für mich erfahren habe, ist, dass gerade das Leid, das wir erfahren, die Schuld, die wir erfahren, dass das immer auch wieder Möglichkeiten mit sich bringt, daran zu wachsen, sich daran aufzurichten. Ich sage ja auch ganz gerne, mein Auftrag besteht darin, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie abends aufrechter nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind. Und nicht indem ich sie aufrichte, sondern indem sie sich selbst aufrichten an den Herausforderungen, die ihnen das Leben stellt. Das heißt also, dass wenn mir eine Herausforderung begegnet, und da sind wir bei deiner Heldenreise, genau da sind wir bei deiner Heldenreise, dass ich in diese Herausforderung ausschließlich die Möglichkeit des Wachstums erkenne, also weiser zu werden, Bewusstheit zu entwickeln. Und dann sind wir bei dieser Heldenreise, die du auch beschrieben hast, die Ziege Jung ja auch als Prozess der Menschwerdung beschreibt. Und Selbstführung ist ein Stück weit die des Menschwerden. Hildegard von Bingen sagt es ja auch, die Kunst der Menschwerdung besteht darin, aus Wunden Perlen zu machen. Auch das impliziert diese Heldenreise. Und diese Heldenreise kennt jeder von uns, spätestens dann, wenn sie oder er Netflix guckt. Denn eine Netflix-Serie, die Erfolg hat, muss diese Heldenreise in sich tragen. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Ausnahmen, die heißen dann Gilmore Girls oder so. Aber egal, wo wir hingucken, ob wir Yellowstone gucken, Suits angucken, Destined Survivor angucken. Also es geht immer um diese Heldenreise. Die Welt ist in Ordnung. Ist sie vielleicht bei jedem von uns jetzt auch gerade mehr oder weniger? Dann gibt es irgendeine Herausforderung, eine Intervention, ein Bösewicht oder etwas zu bewältigen, eine Mauer zu überwinden oder Indiana Jones, ne, auf der Suche nach dem verlorenen Schatz im Nil. Dann kämpfen wir uns da durch und dann denkt man vielleicht sogar wie bei Mission Impossible, was soll denn jetzt noch alles passieren, um Himmels Willen? Und am Ende des Tages steht dann doch das, was uns wirklich, wirklich wichtig ist, was wir erkannt haben in diesem Sinn. Und ich glaube, das ist bei der Selbstführung so entscheidend. Bei der Heldenreise geht es nicht darum, einen Schatz zu bekommen, sondern etwas zu erkennen. Ich erkenne mich, ich lerne mich kennen an der Bewältigung der Herausforderungen, die mir das Leben schenkt. Und deshalb ist Leid und Schuld, sage ich, großartig. Ja, das sind große Geschenke, die wir erhalten, die uns dabei helfen, herauszufinden, wer wir wirklich sind. Ja, und das ist so dieses Heldenreise, Leid, Schuld, das sind eigentlich ganz elementare Aspekte auf dem Weg der Selbstführung oder auf dem Weg, sich selbst zu erkennen.
Okay, ja. Darüber hinaus können wir noch besondere Tipps für Netflix-Serien von dir bekommen, wie ich gerade festgestellt habe. Ja,
ja. Ja, das ist faszinierend. Also die Frage kann sich ja jeder stellen, wenn er ins Kino geht oder sie auch. Wenn ein Mensch ins Kino geht, was macht denn einen Film attraktiv? Und in der Regel ist es die Heldenreise. Und ich erinnere mich, Mirko, bei dir war es doch auch so, als wir vor 10 Jahren haben wir doch gemeinsam, ich glaube, haben wir gemeinsam ein Seminar gemacht und da ging es um diesen Elevator Pitch. Weißt du das noch?
Natürlich.
Da ging es um den Elevator-Pitch in der eigenen Lebensgeschichte. Und da war dein Elevator-Pitch, wenn ich mich recht daran erinnere, Ausdruck einer Heldenreise.
Absolut. Also wir würden ja hier heute nicht gemeinsam sitzen, ja, und über die Themen sprechen und ich mich nicht im Sinne der Wegbegleiter tagtäglich für Menschen, Unternehmen einsetzen, wenn ich das selber nicht erlebt hätte. Ja, also wenn ich nicht selber durch die Enge gegangen wäre, die du beschrieben hast, und nicht selber die Bereitschaft aufgebracht hätte, mich mir und meiner Persönlichkeit zu stellen. Ja, und du hast ja gesagt, aus Wunden Perlen machen, nach Hildegard von Bingen. Und ich bin der festen Überzeugung, ja, dass eben auch den persönlichen Sinn zu erkennen, das sagt Anselm ja auch, Anselm Grün, liegt eben in der Auseinandersetzung mit der Verletzung, die ich als Mensch erfahren habe. Meine persönliche Erkenntnis daraus ist, und das ist aus meiner Sicht ein erster wesentlicher Schritt, auch diese Verletzung anzuerkennen. Ja, und ich bin der Ansicht, dass viele Menschen dort tatsächlich das als sehr große Hürde auch erleben, dann diesen Schritt zu gehen, das erstmal anzuerkennen für sich, um sich dann überhaupt dem stellen zu können. Ja. Für mich ist das die Bedingung, dass dann auch, wenn es um innere Haltung geht, sich dem zu stellen, dass ich auch dann den ersten Schritt in diese Richtung gehen kann.
Ja, sehr schön, dass du das nochmal mit einbringst. Also du sprichst das Anerkennen an. Dem Anerkennen voraus geht ja das Erkennen erstmal. Da ist jetzt vielleicht gerade in meinem Leben etwas nicht in Ordnung, etwas nicht stimmig. Ja, und es geht da auch sehr um Ordnung. Ja, da ist etwas nicht in Ordnung. Hier ist etwas nicht in Ordnung. Es ist nicht geordnet. Es kostet Energie. Es verursacht Schmerzen. Es verursacht Wut oder Trauer oder Emotion. Erstmal zu erkennen, hier ist irgendetwas nicht in Ordnung. Bei einem alkoholkranken Menschen kann das sein, er erkennt, er trinkt viel. Vielleicht, weil ihn jemand anders darauf stößt, du trinkst viel. Aber dadurch, dass ich das erkenne, ändert sich erstmal noch nichts. Vielleicht bin ich ja auch noch dazu bereit, in der Unordnung zu leben oder ich rationalisiere diese Unordnung. Ja, wir sprechen ja von Rationalisierung. Wir rationalisieren irrationales Verhalten, ja, dann rede ich mir das vielleicht schön, in diesem Chaos zu leben oder in diesem Gesundheitszustand zu leben oder in dieser Krankheit zu leben. Ja, das ist halt so, ne, das Leben ist so und dann bleibe ich gefangen. Ich erkenne das, aber ich bleibe da irgendwie drin. Und dann hast du ja gerade etwas sehr Entscheidendes angesprochen. Ich erkenne das an, dass das so ist. Ich rationalisiere das nicht. Das hat was mit Demut zu tun. Ja, ich habe ja auch vorhin gesagt, mein Desiderata aus Liebe zur Weitheit in Demut. Also Demut ist einer der ganz entscheidenden Faktoren, nämlich der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, in die Tiefen seines Selbst hinabzusteigen und seinen Schatten ins Gesicht zu sehen, dem hässlichen Gesicht ins Gesicht zu sehen und dann zu sagen, ah, okay, ja, das erkenne ich an. Und das ist ja schon der zweite Schritt, den ich voraussetzen muss dafür, dass Wandel geschieht. Nicht nur das Erkennen und dann lebe ich vielleicht mit einem wieder besseren Wissens, mit einem schlechten Gewissen in dieser Situation und mache sogar vielleicht andere vielleicht auch dafür verantwortlich, dass es mir so schlecht geht. Das ist auch eine Rationalisierung. Ich mache andere dafür verantwortlich, dass es mir scheiße geht. Sehr kultiviert in Deutschland. So, und dann zu sagen, okay, ich erkenne erstmal an, ich bin verantwortlich dafür, meine Probleme zu lösen. Kein anderer löst meine Probleme. Das fällt mir vielleicht schwer, weil wir leben, was wir erlebt haben. Und wenn zum Beispiel schon in der Kinderstube, ja, begonnen wird, dass die Eltern die Probleme ihrer Kinder lösen und die Kinder lernen, dass die Eltern ihre Probleme lösen, wie soll ich dann von einem jungen Heranwachsenden erwarten, dass dieser Mensch dazu bereit und in der Lage ist, selbst Probleme zu lösen, weil sich dort vielleicht ein blinder Fleck entwickelt hat, der sagt, ich kann meine Probleme gar nicht lösen, das müssen die Eltern. So, also erkennen, anerkennen. Gibt es ja viele Beispiele. Ja, ich bringe diese Beispiele ja auch immer, wo das dann immer wieder auch zutage kommt, wo in der Erziehung zum Beispiel genau diese blinden Flecken entstehen können. Und dann kommt aber ja noch der letzte Punkt. Es reicht nicht nur, das zu erkennen, es reicht nicht nur, das zu anzuerkennen. Jetzt kommt eigentlich der letzte wichtige Punkt, der überhaupt die Energie erzeugt, dann ins Handeln zu kommen. Und das ist das Bekenntnis. Erkennen, anerkennen, bekennen. Ich bekenne bekenne mich dazu, das zu ändern. Der Entschluss, nicht die Entscheidung, der Entschluss. Der Entschluss, ich schließe das Kapitel hier ab. Ich beende das Kapitel der Opferrolle und ich bekenne mich dazu, zum Autor meines Lebens zu werden. Und dann habe ich die Dinge, die ich brauche, ohne zu wissen vielleicht, wie es geht, die mich dann aus der Opferrolle heraus in die Selbstbestimmung bringen.
Ich musste mich gerade noch erinnern an ein Gespräch, was wir letzte Woche hatten zum Thema Trägheit. Du erinnerst dich, ja?
Ja.
Und als du jetzt darüber gesprochen hast, dass über die verschiedenen Schritte und das Beschuldigen anderer darüber, wie es mir selber geht, ist ja auch für mich eine Symptomatik, wenn es um Trägheit geht, dass es für Menschen eben deutlich bequemer ist, andere zu beschuldigen dafür, wie es mir selber geht, als die Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist der zweite große Gegenspieler der Entwicklung des Wachstums, ob nun spirituelles Wachstum in Form von Bewusstheit, aber auch körperliches Wachstum ist Trägheit neben der Angst, also Angst und Trägheit.
Ja.
Und ich hatte interessanterweise, als ich habe ja wir sind ja eingestiegen auch über die Polizei und wir haben uns über die Gründe auch Gedanken gemacht, wieso die Menschen nicht in die Verantwortung gehen oder was auch in der Öffentlichkeit als Gegenspieler zu betrachten ist und was es schon in der Vergangenheit gab. Das waren einmal so etwas wie Bürokratie, ne? Also ich lasse mir die Verantwortung durch ein System abnehmen. Ich verstecke mich mit meiner Menschlichkeit hinter einem System. Das ist ein großer Faktor. Aber dann eben Brot und Spiele. Auch das ist ja ein ganz großer Faktor. Es gab es schon im frühen Rom, gab es schon Brot und Spiele. Du musst die Menschen einfach nur gut unterhalten, dann werden sie bequem. Und dann sind wir bei Netflix. Ja, also die Brot und Spiele von vor 1500 Jahren sind heute wahrscheinlich Netflix und die ganzen Programme, die mich dann abends den Tag in den Abend hinein verlängern lassen und mich vor dem Fernseher sitzend sehen, um mich dann bequem in meinen Sessel mit einem Glas Wein zu setzen und in meinem Komfort zu sein. So, das habe ich mir jetzt verdient, diese Ruhe. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass also neben der Angst, der wir begegnen dürfen, wir auch unserer Bequemlichkeit begegnen dürfen. Dass diese Trägheit sind ja eigentlich die Voraussetzung oder verursacht ja das, was wir Entropie nennen. Du hast ja auch Scott Peck gelesen, nehme ich an. Und da ist ja, wenn wir also bequem bleiben, dann kommt es zum Verfall. Dann verfallen wir. Und das erleben wir bei Menschen, die bequem sind, die verfallen schneller als Menschen, die unbequem leben. Und gestern hatte ich noch einen Vortrag, oder was heute, ich weiß gar nicht, gestern. Da habe ich gesagt, so, als Führungskraft bin ich eine Zumutung. Ich mute den Menschen etwas zu, um daran zu wachsen. Und das ist ja maximal unbequem. Und wir dürfen uns manchmal selbst auch eine Zumutung sein, nicht um daran zu verzweifeln, sondern um es zu erkennen, anzuerkennen und daran sich aufzurichten.
Danach dürfen wir auch mal einen Moment schweigen, finde ich, nach der Aussage. Okay. Diejenigen, die uns ganz gut kennen, wissen sicherlich, wir könnten das noch eine ganze Zeit jetzt auch so weiter treiben. Dennoch möchte ich gerne die Einladung in die Runde aussprechen, einfach mal zu schauen, die verbleibenden Minuten für eine Frage zu nutzen, die sich euch ganz persönlich stellt oder zu dem, was ihr jetzt verstanden habt oder wo ihr noch gerne nochmal nachhaken wollt, ja, dass wir diesen Raum dafür auch noch schenken. Während wir warten, ob jemand sich meldet, da passierte schon, dann brauche ich gar nicht weiter ausholen. Und genau, Lisa wird Evelyn freischalten, sodass Evelyn, du dich dann auch zu Wort melden darfst und gerne deine Frage noch stellen kannst. Und wenn jetzt noch weitere Fragen entstehen, wir schauen, was wir noch möglich machen können. Sollte es so sein, dass wir nicht alle Fragen behandeln können, kommt ihr entweder zum nächsten Online-Dialog dann wieder dazu oder stellt uns die auch im Nachgang. Gehen wir gerne drauf ein. So, Evelyn, du kannst dich jetzt selber reinschalten und deine Frage stellen.
Okay, gut, danke schön. Ich habe die Frage zu den Schuldgefühlen und zwar, oder halt, wenn man nicht die Schuld auf andere schiebt, sondern die Schuld immer bei sich selbst sucht. Wo darf ich da ansetzen, wenn ich das Problem habe?
Also ich tue mich ganz persönlich mit dem Begriff der Schuld gar nicht so leicht. Denn du hast es jetzt einmal umgedreht. Im Umgang mit der Schuld anderer wäre meine Argumentation oder mein Gefühl, okay. Wie kann ich, dass sich jemand schuldig gemacht hat oder das Verhalten eines Menschen, was nicht konform geht mit einer bestimmten Sichtweise, verurteilen, wenn ich mich selbst täglich an etwas oder jemandem schuldig mache? Das ist ja erstmal so, dass so eine benediktinische Vorgabe, weil du siehst im Auge deines Mitbruders den Splitter, aber im eigenen den Balken nicht. Also andere zu verurteilen, das ist dieses berühmte, ich sitze im Glashaus und werfe mit Steinen. Das ist eigentlich so dieses Bewusstsein, was im umgekehrten Fall zu dem, was du gerade fragst, mir kommt. Die Frage jetzt, bei dem sich selbst Schuldgefühle machen, komme ich automatisch zu dem Vergeben. Das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Begriff, wenn ich darüber nachdenke. Ich mache mir selbst, ich habe Schuldgefühle, ich mache mich schuldig für etwas, was an anderer Stelle geschehen ist. Dann ist das ja wahrscheinlich etwas, was in der Vergangenheit liegt, für das ich mich schuldig spreche. Und wenn ich in das Wort Vergeben an sich gehe, dann ist es ja etwas, ich gebe etwas weg und bevor ich etwas weggeben kann, muss ich es erst annehmen. Also ich nehme erstmal das an, wie es ist. So war es bei mir zumindest. Die Frage, die mir gestellt worden ist, Bodo, wie kannst du Menschen vertrauen, die dir etwas Schlimmes angetan haben, war die Aussage, ja, weil durch das, was daraus entstanden ist, Entwicklung möglich geworden ist. Und dann war die Frage, was ist ein guter Zeitpunkt, um zu vergeben? Und meine erste Antwort war, ein guter Zeitpunkt zu vergeben ist, wenn ich erkenne, dass aus dem, was mir widerfahren ist, durch jemanden etwas gewachsen ist. Und die erste Frage, die ich mir stellen kann, ist umgekehrt betrachtet, wenn ich mich schuldig mache für irgendetwas, kann ich die gleiche Frage stellen. Ich kann die Warum-Frage stellen, dann zerbreche ich, aber ich kann auch die Frage stellen, wofür war das, was durch meine Schuld entstanden ist, denn unterm Strich irgendwann doch gut? Weil ich kann allem, was mir widerfährt und durch mich widerfährt, versuchen, einen Sinn zu geben, indem ich in allem eine Möglichkeit entdecke und nicht nur die Ursache, weshalb das passiert ist. Das wäre für mich so das eine. Also die Frage war, wenn du das Gefühl hast, da ist etwas, für das ich mich schuldig fühle, dann wird da dem ja ein Sachverhalt zugrunde liegen. Und dann die Frage zuzulassen, okay, dieser Sachverhalt, der ist, wie er ist. Aber gibt es vielleicht etwas an diesem Sachverhalt, an diesem Ergebnis meines Verhaltens, was unterm Strich dann doch für irgendetwas gut und sinnvoll war? So, das ist jetzt mal abgeleitet vom umgekehrten Fall, wie es bei mir war, bei der Entführung. Die Menschen wollten mich töten. Ja, und die Frage war, wann kannst du denen vergeben? Okay, in dem Moment, wo ich erkannt habe, dass dadurch, dass die Menschen mir das Leben nehmen wollten, haben sie mir die Tür geöffnet zu dem Leben, das tatsächlich zu mir passt. Dann kommt aber der nächste, dann mache ich, ist das ja eine Bedingung, an die ich das Thema Vergebung knüpfe. Dann knüpfe ich meine Vergebung daran, dass aus der Situation etwas Sinnvolles oder Positives entstanden ist. Das Zauberwort, mit dem wir gerne uns befassen, ist bedingungslos. Nicht bedingte Liebe, sondern bedingungslose Liebe. Nicht bedingte Vergebung, sondern bedingungslose Vergebung. Also die Vergebung unabhängig zu gestalten von dem, was um mich herum geschieht. Und da komme ich eigentlich zu diesem Thema Zeit. Das Leben findet in einem Raum und Ort statt, der sich zwischen der Vergangenheit und der Zukunft bewegt. Das nennt sich Gegenwart. Und nur hier findet das Leben statt. Und die Vergangenheit kann ich nicht ändern. Es ist unmöglich. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Und wenn ich die Vergangenheit nicht ändern kann, dann kann ich mich innerlich von dieser Vergangenheit nur dann befreien, wenn ich die Vergangenheit annehme, wie sie war. Weil ich kann sie nicht beändern. Es geht um das Annehmen. Und da sind wir beim Vergeben, auch ethnologisch. Ja, etwas weggeben, aber auch etwas annehmen. Ich akzeptiere das, was war, als etwas, was ich nicht ändern kann. Es ist, wie es ist. Und ich treffe für mich die Entscheidung, und da kommen wir auch zu diesem Begriff der Freiheit. Wir haben ja auch über Freiheit gesprochen. Die Voraussetzung dafür, mich innerlich wirklich frei zu fühlen, ist die Bereitschaft, vergeben zu können. Weil wenn ich nicht vergeben kann, werde ich immer Gefangener der Gefühle bleiben, die aus dieser vermeintlichen Schuld heraus entstehen. Ob und wenn ja, wann das ein passender Zeitpunkt ist, das kann nur jeder für sich erarbeiten. Das kann nur jeder für sich, jeder für sich erarbeiten. Aber das ist erstmal so die Herleitung vom Begriff her, die gepaart mit der Erfahrung, die ich für mich gemacht habe. Ich habe für mich einen Entschluss getroffen. Wir waren vorhin bei Erkennen, Anerkennen und Bekennen. Und dieses Bekennen geht einher mit einem Entschluss. Und ich habe für mich vor geraumer Zeit den Entschluss gefasst, dass ich das akzeptiere, was in der Vergangenheit war, weil ich es nicht ändern kann. Und weil ich es nicht ändern kann, nehme ich es an. Und wenn ich es annehme, kann ich es in dem Moment loslassen. Weil dieser Begriff der Freiheit hat für mich ein ganz hohes Gut. Und ich möchte mich nicht durch meine Gedanken und Gefühle dieser Freiheit berauben lassen. Damit bin ich nicht einverstanden. Die Macht gebe ich weder meinen Gefühlen noch meinen Gedanken. Und das ist auch möglich. Wir haben vorhin über Haben und Sein gesprochen. Der Weg der Selbstführung beschreibt ja den vom Haben-Wollen zum Sein-Können. Ich habe Gefühle, ich habe Gedanken, ich bin nicht Gefühle, ich bin nicht Gedanken und alles, was ich habe, kann ich auch wieder weggeben. Das wäre so meine Antwort darauf. Und das darf reifen, dieses Bewusstsein darf reifen, dass das, was ich habe, auch weggehen darf.
Okay. Gut, ich danke dir. Danke, Bodo.
Danke für deine Frage, Evelyn. So, wir haben es schon 18 Uhr und Bodo, vielleicht letzte Frage jetzt in deine Richtung. Nochmal ein Aspekt so zum Abschluss. Wir haben ja jetzt, die Frage war, wo beginnt Führung? Wir haben viel über Selbstführung gesprochen. Was wäre denn aus deiner Sicht ein erster kleiner Schritt jetzt in diese Richtung? Ganz konkret im Alltag ein erster Schritt für diejenigen, die gerade noch mit dabei sind.
Ich glaube, dass das Wichtigste, das für mich Entscheidende und Entlastende ist, dass es bei der Selbstführung nichts zu erreichen gibt, sondern maximal zu erkennen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Ja, der erste Schritt ist der Versuch, die Dinge um sich herum zu erkennen. Nicht, wie ich sie interpretiert durch die Brille meines Weltbildes sie sehe, sondern wie sie tatsächlich sind. Und das ist für mich in der Stille möglich. Und ich glaube, Selbstführung beginnt mit der Bereitschaft, der Geduld und vor allem der Bereitschaft, das aushalten zu können mit den ersten Momenten der Stille. Wo das, was dort in mir entsteht, beobachtet und erkannt wird, und ich spreche ganz besonders von erkannt, bewerten versus beschreiben. Es geht darum, die Dinge zu beschreiben und nicht zu bewerten. Es geht darum, die Dinge zu hinterfragen und nicht zu behaupten. Und ich glaube, mit dieser sich selbst sich selbst gegenüber öffnenden Haltung beginnt Selbstführung. Ich höre und schaue in mich hinein und beurteile, verurteile oder bewerte nicht das, was ich sehe. Das ist für mich, glaube ich, das Entscheidende. Ich höre in mich hinein. Ich habe das in diesem Jahr für mich zum Wort des Jahres erkoren, das Wort höre. Und das ist täglich Bestandteil in den Gesprächen, auch innerhalb der Familie. Wenn ich still irgendwo sitze, dann fragt mich die Familie, okay, was machst du gerade? Ich höre gerade zum Beispiel auf meinen Körper. Was braucht mein Körper jetzt? Braucht er Ruhe? Braucht er Sport? Braucht er eine bestimmte Nahrung? Braucht er eine Massage? Ja, also ich höre, was höre ich denn? Was sagt mir mein Körper? Aber auch, was sagt mir mein Geist? Ich höre dorthin. Und dann auch, was sagt mir meine Seele? Ich höre auf meine Seele. Was ist das, was ich jetzt brauche? Was tut mir jetzt gut? Und das, was ich von Anselm gelernt habe, ist, Menschen, die zuhören, fühlen sich zugehörig. Und die erste Möglichkeit, eine gute Beziehung zu sich selbst aufzubauen, sich selbst sich zugehörig fühlen, ist, sich selbst zuzuhören. Und wenn uns das gelingt, die innere Stimme in uns zu hören, die Gedanken zu hören, ohne sich mit ihnen zu verbinden, sondern sie einfach nur zu hören und nicht alles zu glauben, was wir denken, sondern es einfach mal dort stehen zu lassen. Hör dir doch endlich mal zu, ist eine Aussage, die ich mir ganz häufig sage. Bodo, hör dir doch endlich mal selbst zu. Und dann darauf zu warten, was denn jetzt dieser Geist mir zu sagen hat. Ich glaube, das kann ein allererster Schritt sein, um sich dem Thema Selbstführung zu nähern. Stille.
Okay. Ja, wunderbar. Dann ist das doch, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Erstmal vielen Dank an dich, vielen Dank an alle Beteiligten, dass ihr heute mit dabei wart. Zum Abschluss, ja, noch um das abzurunden, einfach der Hinweis, über unser Newsletter werden wir dann die nächste Ankündigung für den nächsten Online-Dialog durchführen. Wir haben uns in diesem Jahr insgesamt 4 Dialoge, rechtes Maß achten, ja, auch ein wichtiger Aspekt, rechtes Maß achten, also 4 Dialoge in diesem Jahr vorgenommen. Das heißt, ihr könnt euch auf weitere Termine freuen. Und wenn ich mich richtig erinnere, wird Lisa jetzt noch kurz auch weitere Termine einblenden, Möglichkeiten, die wir schaffen, Angebote, die wir schaffen, um mit uns persönlich auch in Begegnung zu kommen. Das erlauben wir uns einfach den Hinweis in dieser Richtung auch nochmal zu geben. Wenn es jemanden gibt, der gerne etwas vertiefen möchte, dann haben wir eben diese unterschiedlichen Möglichkeiten, uns auch persönlich zu begegnen. Und da freuen wir uns sehr drauf. Alle weiteren Informationen auch über die upsalzboomwegbegleiter.de. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Danke, Bodo, auch an dich nochmal für die ganzen wertvollen Impulse.
Ja, vielen Dank an euch alle, dass ihr Teil der Runde wart. Ich liebe diese Momente, gemeinsam mit euch Gedanken zu bewegen, Fragen zu hören, ins Gespräch zu kommen. Bis zum nächsten Mal.